Ich habe mal nachgeschaut in meinen Unterlagen. Ich war zwischendurch mal hier, aber der letzte Gottesdienst, mein erster Gottesdienst hier, ist vor 7 Jahren passiert, bei der Einführung von Grötzingers. Lange ist es her. Und jetzt mal ein normaler Gottesdienst, das ist wunderbar. Die erste Folie? Ja, so, um diese Tiere geht es heute. Der Wochenspruch lautet schon auch in dieser Richtung, wer ihn gelesen hat. Ich habe mit diesen Tieren eigentlich nicht sehr viel gemein. Also manche mögen mich vielleicht so bezeichnen als dumme Schafe oder so, aber ich habe nicht viel mit ihnen zu tun. So, ich bin geboren in Wuppertal und wir waren dann als Pastorenfamilie in Hagen, Berlin, Hanau und Würzburg, alles so größere Städte und die liebe ich auch. Und ich weiß nicht, gibt es hier in Böblingen Schafe? Bei Ihnen zu Hause irgendwo? Meldet sich jemand mal? Ah, wunderbar, als Rasenmäher oder so. Das finde ich echt gut. Also ich habe jetzt persönlich keine besonderen Erfahrungen damit gemacht. Ich liebe mehr, was weiß ich, Böblingen mit seiner florierenden Wirtschaft und IT und Kongresse und schnelle Autos. Und es gibt auch schnelle Züge. Ich habe gelesen, dass es ab 2017 wahrscheinlich wieder einen ICE-Halt in Böblingen geben wird. Ja? Jetzt schon? So aktuell war ich also im Internet nicht informiert. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann sind wir hier auf der richtigen Spur. So, bin verheiratet, 3 Kinder, 6 Enkel. Einer von denen ist zurzeit in der Klinik. Und wir leben richtig glücklich zusammen in Würzburg oder in der Nähe von Würzburg. Die meisten Kinder und Enkel wohnen alle da. In dieser Woche ist es 7 Jahre her. Und dieses Ereignis sitzt mir noch ein wenig in den Knochen. Am letzten Wochenende im April 2008 war dieses Ereignis. Ich war damals gerade Bundessekretär geworden. Wir hatten eine erste Strukturreform, die jetzt einigermaßen vollendet ist im Bund. Also 5 Bundessekretäre, die jeweils für eine Region zuständig sind. Und wir hatten in Hamburg eine Klausur geplant. Das heißt Begegnungen mit verschiedenen Leuten dort. Und dann vor allem eine eigene Klausur mit 70 Tagesordnungspunkten. Also ich habe sie mal durchgezählt. Wir sind immer sehr fleißig und das ist auch total wichtig, was wir alles tun. Und am Samstagabend sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Mein Zug, mein ICE fuhr um 18.03 Uhr dann ab dem Hamburger Hauptbahnhof. Ich habe schon mal an einer anderen Stelle davon erzählt. Es kann sein, dass einige das schon wissen. Das macht gar nichts. In dieser Woche bin ich nochmal sehr daran erinnert worden und das ist auch der Predigttext von heute. So kommt es. Es war also eine sehr schöne Fahrt von Hamburg, 3 Stunden lang. Und kurz nach 21 Uhr habe ich dann die längsten Sekunden meines Lebens erlebt. Also Hamburg Richtung München und kurz hinter Fulda fuhr unser Zug dann in den Landbrückentunnel hinein mit 210 Stundenkilometer. Das ist der längste Tunnel in Deutschland, ungefähr 10,8 Kilometer, glaube ich. Und direkt nach Eintritt in den Landrückentunnel von Nord nach Süd sind die meisten Waggons entgleist. Und wir donnerten dort dann in den Tunnel noch ein paar hundert Meter hinein, so einen knappen Kilometer. Und wir donnerten natürlich dann nicht mehr auf den Schienen, sondern über Schotter und Schwellen ins Tunnelinnere. Und das war also schon ein Erlebnis, das sich bei mir wirklich eingeprägt hat. Wir wussten überhaupt nicht die Ursache. Wir haben natürlich an vieles andere gedacht, an irgendein Unglück, an vielleicht einen Anschlag oder so. Ich wurde dann vom Sitz auf den Mittelgang geschleudert und war dann auf dem Boden und hielt mich so einigermaßen aufrecht, weil das so furchtbar rappelte und ich hatte dann viele blaue Flecken auch hinterher. Und wir schlingerten so an der Tunnelwand entlang und als wir schließlich nach genau 31 Sekunden standen, hatte sich unser Waggon ziemlich zum Nachbargleis hin geneigt. Das heißt, wir waren im sogenannten Lichtraum des anderen Gleises dann und wir merkten, überall waren die Koffer dann also verstreut und wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Nur wir wussten, es ist vielleicht noch nicht zu Ende. Es könnte sein, dass der Gegenzug noch kommt. und dass ihn keiner aufgehalten hat, und dann wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen. Also, wir standen, alles war durcheinander gewirbelt, der Waggon zur Seite geneigt, und dann sagte jemand, lasst uns mal doch einfach die Fenster öffnen. Sie waren nicht zu öffnen, also einschlagen. Und von außen kam ein richtig dicker Staubfilm hinein, so ähnlich wie am 11. September. Einige haben das ja noch vor Augen, wie diese Staubwolke dann sich auf die ganze Luft legte. Und wir konnten kaum noch atmen. Und dann half man uns, aus diesem schrägen Waggon noch auszusteigen. Und wir sind dann auf dem Rettungssteig an der Seite der Tunnelwand entlang gegangen, so knapp einen Kilometer, und haben uns ein bisschen vorwärts getastet und versucht irgendwie mit einem Taschentuch noch vor der Nase zu atmen. Und dann bemerkten wir so im Schein dieser Notlampen die ersten Leichenteile blutverschmiert. Und wir konnten uns noch keinen Reim daraus machen, als wir dann zum Ende des Tunnels kamen, sahen wir dann die Kadaver. Es waren Tierkadaver. Wir wussten überhaupt nicht, was das sollte. Und dann identifizierten wir sie als Schafe. 20 Schafe habe ich gezählt. Ein jämmerlicher, schrecklicher Anblick. Der Zug war in eine Schafherde hineingerast und die hatten sich dann um die Achsen gedreht und das Ganze zum Entgleisen gebracht. Und irgendwann kamen dann Dutzende von Rettungsfahrzeugen und Polizei und Feuerwehr und so. Es gab nicht so viele Verletzte, bloß 22 Schwerverletzte und etliche andere noch leicht lädiert. Aber das war ein Geschenk. Es war wirklich keiner gestorben, keiner umgekommen. So, und dann lief die ganze logistische Planung an. Wir waren dann erstmal in so einer Turnhalle untergekommen und sind über Fulda mit einem Sonder-ICE dann weitergefahren. Bin ich dann glücklich in Würzburg gelandet. Mit 6 Stunden Verspätung. Um diese 6 Stunden geht es jetzt mir. Ich habe mir in dieser Zeit 6 Stunden viele Gedanken gemacht. Nicht nur über das Ereignis, sondern auch über das, was Gott mir vielleicht zeigen will. Schafe, dieses Bild ist ja nun ein Bild auch im Neuen Testament, das immer wieder vorkommt, auch im Alten Testament. Und ich bin natürlich ein Schaf in der Herde Gottes, aber ich bin auch ein Hirte, Pastor und als Bundessekretär nochmal in einer anderen Funktion als Hirte. Und Gott hat in dieser Zeit zu mir gesprochen, in diesen Stunden. Und das will ich so ein bisschen weitergeben heute. Und ich möchte gerne diesen Text lesen, der für heute, so für die evangelischen Kirchen auch vorgeschlagen ist, Johannes 10. Johannes 10. Das ganze Kapitel geht mehr oder weniger also zunächst mal über den guten Hirten, zum Beispiel Vers 3, der Türhüter macht auf und die Schafe hören die Stimme des guten Hirten und sie hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus aus dem Stall, hinaus ins Weite. Ist das nicht ein toller Ausdruck? Also Gott will oder Christus will als der gute Hirte uns nicht in die Enge führen, sondern hinaus ins Weite. Und sie folgen ihm und sie kennen seine Stimme. Aber jetzt dieser Abschnitt, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt über die Schafe her und zerstreut sie. Denn der Knecht arbeitet ja nur um Lohn und an den Schafen liegt ihm nichts. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben und niemals werden sie umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Soweit. Die Berufung der Gemeinde, so habe ich das genannt, weil ich habe in diesen Stunden, als ich dort wartete auf den Sonder-ICE, habe viel nachgedacht, auch hinterher noch auf der Rückfahrt. was möchte Gott mir zeigen? Was ist eigentlich gültig für uns? Und das war mir ganz klar, diese 70 Tagesordnungspunkte, die wir in Hamburg verhandelt haben, das ist nicht das Wesentliche einer Gemeinde. Und vielleicht ist die Gemeindeversammlung, die ihr am Freitag, glaube ich, erlebt habt, auch nicht das Wesentliche, keine Ahnung. Es gibt Wesentlicheres, das Leben in der Gemeinde und das Leben mit Christus. Also die Berufung, der Auftrag der Gemeinde. So, das Erste, was mir deutlich geworden ist, die wachsende Geborgenheit in der Hand des Herrn. Alle diese Schafe vor dem Tunneleingang, es war ein riesiger Haufen voll Kadaver. Und dieses Bild hat sich mir eingebrannt. Sie hatten keinen Hirten, der auf sie aufpasste, jedenfalls in dieser Nacht nicht. Keinen Hirten, in dessen Hand sie geborgen gewesen wären. Sie sind alle umgekommen, ein grauenhafter Anblick. Und was für ein Kontrast dann in dieser Aussage, ich gebe ihnen das ewige Leben und niemals werden sie umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Niemals werden sie umkommen. Ehrlich gesagt war ich mir in diesem Zug überhaupt nicht sicher, wie das ausgehen würde. Und in dieser halben Minute, als wir dort über den Schotter rasten, stand mir anderes vor Augen. Zugunglücke, wo auch es Tote gegeben hat, Eschede und alles das. Auch Christen bleiben nicht verschont, oder? Was für eine Aussage, niemals werden sie umkommen. Wie meint das denn Jesus? Und dann habe ich, nachdem wir gestanden hatten, mein Handy gesucht, das war irgendwo auf diesem schrägen Boden, ich habe es dann gefunden und meine Frau angerufen. Ich habe gesagt, Elinore, so heißt sie, wir hatten ein Unglück. Du wirst davon hören im Radio. Aber es ist nichts passiert. Ich wusste es nicht wirklich, ob es nicht das letzte Gespräch sein würde, weil es könnte noch was auf uns zukommen, das war uns allen klar. Wir hatten keine Ahnung. Und erst fühlten wir uns sicher, als wir aus dem Tunnel draußen waren. Es ist aber ganz offensichtlich, dass Christsein keine Garantie für ein Sofaleben ist. Dass uns kein Unglück widerfährt. Dass wir nicht in Gefahr kommen, dass es uns nicht äußerlich oder innerlich zumindest rüttelt und schüttelt, dass es uns vom Sitz knallt. Dass wir uns einfach nicht mehr halten können. Es gibt in jeder Gemeinde, ich vermute mal auch in der FEG Böblingen, Menschen, die davon berichten könnten, was ihnen Schlimmes passiert ist. Vielleicht sind sie gemobbt worden oder irgendwo zu Tode erschrocken durch ein Unglück oder im Schockzustand, weil eine andere Katastrophe über sie hereingebrochen ist. Manchmal überlege ich, geht es eigentlich den Christen besser als anderen Menschen? Geht es ihnen besser? Werden sie mehr verschont vor Unfällen, vor irgendeiner Krankheit, vor Arbeitslosigkeit? Sind sie objektiv äußerlich besser dran, weil sie auf Gott vertrauen? Und ich denke immer wieder darüber nach und ich weiß es nicht wirklich genau. Denken Sie an den Germanwings-Absturz. 150 Leute getötet. Waren da keine Christen in dem Flugzeug? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal, dass prozentual gesehen schon Christen auch in diesem Flugzeug drin waren. Denken Sie an das Flüchtlingsboot vor der Küste von Sizilien. 12 Leute haben sich ausdrücklich als Christen bekannt. Und man hat sie über Bord geworfen und sie sind ertrunken. Unser 5-jähriger Sohn oder Enkel, Joas, ist in der Klinik, weil er seit Mitte November Leukämie hat. Werden Christen verschont? Nein, sie werden nicht verschont. Wir als Christen leben zunächst mal genauso wie alle anderen Menschen in dieser Welt, samt ihren Risiken und Nebenwirkungen. Und wir müssen genauso Not und Elend erfahren wie andere. Aber was soll diese Zusicherung? Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt doch, dass wir als Christen in allen Nöten, in den kleinen und großen Katastrophen unseres Lebens, sogar im Tod, von der Hand Jesu umfasst sind, in ihr geborgen. Natürlich kommen wir in Not. Wir sind ja nicht von so einem unsichtbaren Schutzpanzer überzogen, aber wir sind in der Hand des lebendigen Gottes und darin geborgen. Er ist bei uns in der Not, er ist sogar bei uns im Tod und bewahrt uns über den Tod hinaus. Ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Lassen Sie mich das so erzählen, wie das vor 7 Jahren ich empfunden habe, als ich da diese 31 Sekunden auf dem Boden des Waggons saß. Als wir da über diesen Schotter und die Schwellen donnerten, da habe ich gedacht, ich habe eigentlich gedacht, gleich kommt es zum Crash. Irgendwas passiert und dann ist es vorbei. Und natürlich haben wahrscheinlich relativ viele in diesem Waggon zu Gott gebetet. Und ich habe auch manche Stoßgebete von mir gegeben. Ich musste mir gar keine Mühe geben. Das würde jedem von uns wahrscheinlich so passieren. Was ich erfahren habe, ist, dass ich eigentlich innerlich gepackt war von einem großen Frieden. Wirklich von der Geborgenheit in der Hand Gottes. Ich habe gemerkt, Gott ist da, egal was passiert, er bleibt bei mir. Und ich kannte dieses Gefühl schon ein paar Jahre vorher, hatte ich schon mal ein anderes schreckliches, todesnahes Erlebnis, und wo ich dann auch plötzlich wusste, ich bin geborgen. Und es ist völlig egal, was passiert, Gott führt mich weiter. Ich bin in der Hand Gottes. Und dieses Wissen und diese neue Erfahrung war für mich ein kolossales Geschenk. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Natürlich gibt es dadurch auch ein paar Veränderungen. Man sieht manches, was sonst passiert im eigenen Leben und im Leben anderer Leute, relativ. Also manchmal nicht als so tragisch und manchmal auch nicht als das Gelbe vom Ei, sondern man ist sich der Dimension Gottes bewusster. Es kommt darauf an, dass man bei Gott bleibt. Und in allem menschlichen Dilemma, in der Not, in der Ausweglosigkeit, in der Haltlosigkeit zu wissen, er hält mich, das ist das Schönste. In der Hand des Herrn, welch ein Geschenk. Übrigens kommt das ja nicht unwillkürlich so, dass alle Menschen in der Hand Gottes sind. Ne? Es sind nicht alle Schafe in der Hand des Herrn, sondern Jesus unterscheidet klar zwischen den Schafen, die zu seiner Herde gehören und noch irgendwo anders stecken. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus spricht von sich als dem guten Hirten und dieser Hirte kennt seine Schafe mit Namen sogar. Und er kann sie identifizieren, er kann sie unterscheiden, er kann sie auseinanderhalten, er kann sie mit Namen rufen. Sie gehören wirklich zu ihm. Und die Schafe wiederum kennen auch die Stimme ihres Hirten. Und sie können seine Stimme unterscheiden zu allen anderen Stimmen, die sie umgeben. Sie hören seine Stimme und folgen dieser Stimme nach. Und wenn wir in der Hand des Hirten sind, dann ist es nicht so ein einseitiges Besitzverhältnis, dass er uns gepackt hat und nicht mehr loslässt, sondern es ist eigentlich mehr ein Vertrauensverhältnis. Wir vertrauen einander und das kann wachsen. Der Hirte liebt die Schafe lieben den Hirten und sie folgen seinen Worten und wissen, auf ihn können sie sich verlassen. Diese Beziehung, ich sage das ausdrücklich für solche, die vielleicht noch so ein bisschen hineinwachsen in den Glauben. Diese Beziehung hat irgendwann mal einen Anfang, dass man weiß, ich gehöre jetzt zu diesem Hirten, ich gehöre in diese Herde hinein, ich bin da eingefügt. Man kann es wissen, ich gehöre zu Jesus. Aber das ist nicht nur das Bewusstsein und der Anfang, sondern es ist ein wachsendes Vertrauensverhältnis, was dann folgt. Eine stetig wachsende Beziehung, das Kennenlernen seiner Stimme und das absolute Ernstnehmen seiner Worte auch. Also, Berufung in dieser Beziehung, in der Hand des Herrn, heißt, bleib in seiner Nähe, lerne ihn besser kennen, seine Stimme. Und er bleibt bei dir, das ist gewiss, er hält dich in seiner Hand fest. Du bist geborgen. Das Zweite, wozu wir berufen sind, ist die wachsende Annahme in der Gemeinschaft der Herde. Also nicht nur die Beziehung zu dem Hirten, sondern in der Herde der anderen Schafe. Eine wachsende Annahme. Also jedem ist klar, Schafe sind eigentlich Herdentiere. Man kann auch ein einzelnes Schaf zu Hause halten oder so. Aber sie fühlen sich wohl auch in der Herde. Und diese Herde ist gewissermaßen ihr Erlebnisraum und ihr Schutzraum. Und wenn der Leithammel mal weiterzieht, dann folgen sie ihm nach. Ich glaube, vielen Menschen ist das heute fremd, ne? Also wir sind so Individualisten. Und wir möchten uns gerne selbst verwirklichen und wir möchten uns von keinem in der Gruppe irgendwie vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das betrifft auch die Gemeinden, das ist ganz klar. Das ist unser Problem. Jesus gebraucht aber dieses Bild von der Herde und es kommt im Neuen Testament an einigen Stellen vor und ich glaube ganz bewusst, diese Herde, die Gemeinde Jesu, die Herde ist die Erlebniswelt, in der wir ganz besonders die Gegenwart Jesu erfahren. Das ist einfach nicht nur jetzt die Erlebniswelt mit den übrigen Schafen zusammen, sondern Jesus ist mitten unter ihnen. Und seine Kraft, seine Wirklichkeit, seine Führung ist auch da. Und sie ist der Schutzraum, wo wir uns gegenseitig auch stärken können, ermutigen können, korrigieren können, festhalten können. Diese Schafe südlich von Fulda, diese Schafe, in die der ICE hineingedonnert ist, das war eigentlich keine Herde, sondern es waren 20 versprengte Schafe, die zu einer größeren Herde in der Umgebung gehörten. 1500 Stück gehörten zu dieser Herde, habe ich mir sagen lassen. Und diese Schafe waren versprengt. Meine große Frage aber ist, was hat sie dazu gebracht, ihre Herde zu verlassen und was hat sie dazu gebracht, zu diesem Tunnel zu laufen? Was bringt Christen dazu, aus dem Schutzraum der Gemeinde auszubrechen, auf Distanz zu gehen, wegzubleiben? Laufen sie einfach bloß weg? Ich habe viel inzwischen als Bundessekretär in den Gemeinden damit zu tun, dass Gemeindeglieder, enge Freunde, Geschwister, die zu Jesus gehören und zu den anderen, dass die auch die Gemeinden verlassen. Paulus sagt einmal zu den Ältesten von Ephesus bei seinem Abschied, Apostelgeschichte 20 kann man das nachlesen, dass bald reißende Wölfe zu der Gemeinde in Ephesus kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Reißende Wölfe, dieses Stichwort Wölfe ist auch bei Jesus hier gebraucht. In Fulda waren es keine Wölfe, das ist schon mal ganz klar. Wahrscheinlich waren es Hunde, wildernde Hunde. Also 2-3 Tage vorher hatte man solche Hunde schon mal in der Umgebung gesehen, die andere Tiere aufgeschreckt haben. Und wahrscheinlich sind diese Hunde zu dieser Schafherde gelaufen und haben diese Schafe dann in Angst und Schrecken versetzt und dann schließlich Bahndamm gejagt. Eins steht fest, von sich aus hätten die Schafe nie die Herde verlassen, wären nie diesen weiten Weg gelaufen. Aber man muss sich das vorstellen, die Schafe haben ein paar hundert Meter oberhalb auf einer Weide waren sie und dann kamen die Hunde und die Hunde haben sie diese Weide heruntergetrieben durch einen Bach, der unten floss, hindurch, welches Schaf macht das freiwillig, und dann wieder auf der anderen Seite hoch auf den Bahndamm drauf und dann eben in diese Steine hinein. Das würde kein Schaf freiwillig machen, auf diesen Schotter zu gehen. Und ich denke, bei Christen ist das so ähnlich. Wenn einige die Gemeinschaft der Christen freiwillig verlassen, ist das ihr gutes Recht. Aber normalerweise würden sie das nicht von sich aus tun, es sei denn, dass sie innerlich in Schrecken versetzt worden sind, in Angst, in Turbulenzen, weil irgendein Wolf sie aufgescheucht hat. Ich behaupte das mal. Solch ein Wolf muss übrigens nicht von außen kommen, solch ein Hund, sondern Paulus redet davon, dass der Wolf hier auch aus dem Innern, aus der Gemeinde Jesu selbst kommt. Irgendeine Schreckensangst, die den Christen zusetzt, die sie manipuliert. In diesem Zusammenhang sieht das Paulus. Und ich überlege manchmal, wir verurteilen allzu schnell Schafe, die fortlaufen und sagen, ach, die wollen nichts mehr von uns wissen, sind sie selbst schuld und so. Aber wir haben oft keine Ahnung von dem, was an inneren Prozessen in diesen Menschen, in diesen Christen vonstatten gegangen ist. Von der Furcht, von der Depression, von den Schrecken, von den Angstvorstellungen, von der Verletztheit, weshalb sie weggegangen sind. Und deshalb ermahnt der Hebräerbrief, lasst uns aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen und eben nicht die Zusammenkünfte der Gemeinde verlassen, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, also nicht auf Distanz gehen. Mit anderen Worten, lasst uns auf Tuchfühlung bleiben, mit der Herde, in Kontakt mit anderen Christen und lasst uns miteinander die Gefahren meistern und die Anfechtungen durchstehen, denen wir ausgesetzt sind. Lasst uns zusammenstehen und nicht einander richten. Der einzige Feind, gegen den wir kämpfen, das ist der Widersacher unseres Herrn. Das muss klar sein. Aber wir gehören zu einer Gemeinschaft, zu einer Herde und sind füreinander verantwortlich. Wenn hier jemand unter uns ist, ich habe keine Ahnung, der drauf und dran ist, sich von der Gemeinschaft mit anderen Christen grundsätzlich zu lösen. Den möchte ich bitten, bleib doch dabei. Bleib bitte dabei. Wende dich an irgendeinen vertrauenswürdigen Christen. Such den Kontakt mit ihm. Sprich mit ihm. Und wenn er kein Verständnis für dich hat, bleib trotzdem dran. Such noch irgendjemand anderes. Gib nicht auf. Es ist eine Frage nach deiner geistlichen Existenz. Und die anderen, die immer dabei sind und die voller Sorge beobachten, wie vielleicht jemand sich distanziert, innerlich und häufiger auch wegbleibt vom Hauskreis und vom Gottesdienst. Wenn du das registrierst, such den Kontakt, geh wieder auf Tuchfühlung, riskier ein offenes Wort. Vielleicht hat er eine versteckte Not, von der du zunächst mal nichts weißt. Ich behaupte, es ist noch nie jemand aus unseren Gemeinden weggeblieben, weil er zu freundlich von anderen eingeladen worden ist. Sondern fast immer, weil wir zu lange gezögert haben, weil wir uns scheinbar nicht gekümmert haben. Es geht nicht um die Herde, es geht nicht um die Statistik der Herde, dass sie komplett ist, sondern es geht um die einzelnen Mitglieder der Herde, wenn sie sich auf ihren Wegen verirrt haben und nicht mehr zurückfinden und dann auf der Strecke bleiben. So wie Jesus das getan hat, er kümmert sich um das einzelne Schaf. Und das möchte er zurückholen. Okay? Was hält, wenn alles wankt? Was ist unsere Berufung? Wozu sind wir bestimmt? Es geht also nicht um die einzelnen Aufträge, sondern um die Bestimmung der Gemeinde Jesu und der Christen. Ich habe den Hirten erwähnt, in dessen Hand wir geborgen sein können. Ich habe die Herde erwähnt, mit der wir auf Tuchfühlung leben sollen. Und dann gibt es hier in unserem Abschnitt noch so eine dritte Gruppe, gewissermaßen Vers 16. Ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch herbeiführen. Noch andere. Und die Frage ist, wer sind diese anderen? Also, unsere Berufung. Gibt es irgendwo die letzte Folie noch? Danke. Unsere dritte Berufung ist die wachsende Sendung als Botschafter des Herrn. Wir sind Gesandte des Herrn. Andere Schafe, wer ist das? Welche Merkmale haben die anderen Schafe? Es sind die anderen, ne? Es sind halt die anderen. So. Es sind meistens die Gefleckten, die Gescheckten, die Fehlerhaften, die Hinkenden, die schwarzen Schafe. So. Das sind die anderen. Sie haben nicht unseren Stallgeruch. Und Jesus möchte sie trotzdem zu uns bringen. Wir meinen oft, sie passen nicht zu uns. Sie kennen Jesus noch nicht. Aber Jesus hat für sie einen Platz in unserer Herde. Vielleicht direkt neben uns. Keine Ahnung. Er hat's reserviert. Er möchte, dass sie dabei sind. Ich weiß nicht genau, welchen Auftrag Sie als Gemeinde eigentlich haben. Ich habe jetzt keine Nachforschung mehr betrieben, ob Sie irgendein Profil haben oder so, wo Sie Ihren Auftrag beschreiben. Aber ich habe seit 7 Jahren den Eindruck, nachdem mir Gott das so gezeigt hat, dass viele Gemeinden vielleicht einen Auftrag haben, den sie auch irgendwo in ihrem Gemeindeprofil oder auf der Homepage veröffentlichen. Aber unter der Hand sind wir oft viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Mit dem Hirten und das, was vielleicht uns zusammenhält, das ist nicht immer negativ. Unter der Hand haben wir unsere Sendung verloren, den Blick nämlich für die Verlorenen. Und darum geht es tatsächlich, dass Menschen ohne Jesus buchstäblich verloren sind. Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden. Und das ist uns ja nicht immer so klar. Und meistens geht es uns auch kaum noch unter die Haut. Haben wir noch einen Blick für die Leute, die Jesus lieb hat und die eigentlich auch von ihm an die Hand genommen werden wollen? Haben wir noch einen Blick dafür, dass wir Gelegenheiten schaffen, diese Leute kennenzulernen? Als ich vor 7 Jahren in Hamburg war mit den übrigen Leuten aus der Bundesleitung, hatten wir eine Begegnung mit einigen Pastoren. Und jetzt kommt die Geschichte hinter der Geschichte. Wir saßen an dem Abend vorher mit einigen Vertretern aus den Gemeinden zusammen. Wir sprachen davon, wie man andere Leute mit dem Evangelium erreichen kann, was man da vielleicht machen kann. Und ein Pastor sagte, wir gehen nicht mehr auf die Straße. Wir laden nicht mehr dazu ein, dass wir ihnen das Evangelium erklären, sondern wir laden sie ein zu uns. Wir haben dafür spezielle Konzerte. Oh, habe ich gedacht, das ist super, wenn die Leute wirklich dazu kommen und dann etwas vom Evangelium auch noch hören. Und dann fuhr er fort und sagte, wir machen das nicht mehr so, auf die Straße gehen mit Tapeziertischen und so, mit den Traktaten und in der Öffentlichkeit, das zündet heute nicht mehr. Und ich hatte gerade in der Woche vorher total schöne Erfahrungen in meiner Gemeinde in Würzburg damit gemacht. Wir gehen als Gemeinde und mit der Evangelischen Allianz regelmäßig in das Zentrum von Würzburg und versuchen so ein bisschen was rüberzubringen, was Jesus uns bedeutet. Natürlich, es ist nicht jedermanns Ding, das will ich auch gar nicht behaupten und man kann auch manches verbessern. Aber das Evangelium muss zu den Leuten, ob auf der Straße oder zu den Nachbarn oder in unseren persönlichen alltäglichen Kontakten. So, er hatte das nun so gesagt, so ein bisschen von oben herab und ich war schon getroffen und habe mich geärgert und ich wollte was sagen, aber ich habe mich nicht getraut. So. Vor der Abfahrt des ICE in Hamburg hatte ich noch 1 Stunde Zeit. Und ich bin dann vom Hauptbahnhof noch so ein bisschen Richtung Alster gegangen, Mönckebergstraße und so. Und dort traf ich sie dann. Sie waren kaum zu übersehen. Gruppen voller Gruftis, Gotiks. Schwarze Fingernägel, schwarze Lippen, schwarze Augen, alle schwarz. Also sie waren richtig unheimlich für mich. Also in Würzburg haben wir sie nicht so. Aber ich habe sie mir angeschaut und mein Herz, das sackte ein bisschen tiefer. Und sie hatten zum Teil liebe Gesichter, ja, aber zum Teil auch völlig hohl und heruntergekommen, kaputte Typen. Und mir wurde schlecht, nicht weil die so furchtbar aussah, mir wurde schlecht bei dem Gedanken, wer bringt denen eigentlich das Evangelium? Vor 2 Tagen, 3 Tagen haben wir noch darüber gesprochen, was die Hamburger Gemeinden tun können. Und sie haben gesagt, wir gehen nicht auf die Straße. Aber wer bringt denen das? Die kommen doch zu keinem Konzert in die FEG, oder? Und dann stand ich da und ich habe gedacht, wie irrsinnig. Und dann hörte ich's. Ich kannte diese Lieder. Sie waren schon vor meiner Geburt irgendwie komponiert worden, 60, 70 Jahre alt, ein paar Erweckungslieder. Ich kannte sie. Irgendeine Gruppe von Christen sang diese Lieder. Ich hatte sie erst gar nicht gesehen. Und dann sah ich sie. Sie standen da und sangen ihre christlichen Erweckungslieder. Und einer predigte in den Pausen zwischendurch und während der Lieder und während der Predigt verteilten andere irgendwelche Zettel und hatten Gespräche mit anderen Leuten wiederum. Also ich hätte vieles bei denen zu kritisieren gehabt. Sie haben es nicht richtig schön gemacht. Und dann bin ich zu ihnen hingegangen und habe gedacht, wenn die mit anderen quatschen, können sie mit mir auch quatschen. Und ich habe sie kaum verstanden. Sie haben nämlich Schweizerdeutsch gesprochen. Und ich habe gedacht, also sie haben Zettel für eine Veranstaltung in dieser Woche bei irgendeiner Freikirche, keine FEG, bei irgendeiner anderen Freikirche in Hamburg verteilt. Die kommen extra aus der Schweiz hoch nach Hamburg, um dort die Christen zu unterstützen. Und wir als FEG sagen, wir gehen nicht auf die Straße. Also ich karikiere das ein bisschen. Ich hoffe, die Predigt wird nicht im Internet veröffentlicht. Mich hat das so tief beeindruckt, dass diese Leute ihren Auftrag kannten. Sie kannten ihren Auftrag. Und sie haben nicht groß diskutiert. Sie haben manches nicht so toll gemacht. Aber sie wussten, dass sie präsent sein müssen bei den Menschen, die sie erreichen wollen. Und wir haben manchmal keinen Blick für diese Menschen. Oder wir schauen woanders hin. Matthäus 9. Und als Jesus die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Dieser Vers ist mir an diesem Samstagabend vor Abfahrt des ICE so ins Bewusstsein hineingehämmert worden. Ein paar Stunden später sah ich sie dann. Buchstäblich diese verschmachteten und zerstreuten Schafe. Und wir beschäftigen uns so gern mit uns selbst, mit unserem 70-Tages-Ordnungsprogramm, mit unserem Wohlbefinden, mit unseren Konflikten und haben andere aus dem Blick verloren. Vielleicht müssen uns erstmal die Augen aufgehen und unser Herz aufgehen für diese Menschen. Dann nehmen wir unsere Berufung wahr. Die Botschaft von der Rettung. Die Botschaft von der Rettung, dass nämlich die Leute runtergehen von ihren falschen Gleisen, weil sie sonst unter die Räder kommen. Die Gruftis, die Normalos, die Gutbürgerlichen. Es betrifft jeden. Und das ist unser Auftrag, das sind wir ihnen schuldig. Und nicht schuldig sind wir ihnen unbedingt. Unterhaltung, Konzerte und alles das ist gut, das kann immer eine Brücke sein, das will ich gar nicht madig machen. Aber unser eigentlicher Auftrag ist, mit dem Evangelium bei den Menschen zu sein. Wir sind es ihnen schuldig. 2. Korinther 5. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Berufung in der Hand des Herrn, in der Gemeinschaft der Herde und drittens als Botschafter des Hirten. So, nun saß ich da in diesem Zug und habe stundenlang überlegt, was sagt das mir? Was motiviert mich eigentlich, Pastor zu sein? Was motiviert dich, Mitarbeiter in der Gemeinde oder woanders im Reich Gottes zu sein? Motiviert mich meine Geborgenheit in der Hand des Herrn? Motiviert mich die Gemeinschaft in der Gemeinde? Motiviert mich der Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, den Menschen das Evangelium zu bringen? Ja, auch. Aber das ist nicht das Eigentliche. Bitte versetzen Sie sich nochmal zurück. Nach Fulda auf die Bahngleise. Da standen gut 20 Schafe vor dem Eingang zum Tunnel und wir sind dann in diese Herde reingedonnert. 7 Minuten vorher war von der anderen Richtung aus dem Süden schon der Gegenzug gekommen. Wir wussten das nicht. 7 Minuten vorher, der hatte ein Schaf, das auf seinem Gleis stand, schon auf die Hörner genommen Und irgendwie der Lokomotivführer hatte das mitbekommen, irgendwie einen Knall, und hatte dann abgebremst und sich den Schaden besehen und Meldung gemacht und ist dann weitergefahren. So, das heißt aber, dass 7 Minuten vorher schon die Schafe da gestanden haben. Ja? Und ein Schaf hat schon dran glauben müssen. Und die anderen Schafe standen leider auf unserem Gleis. Aber dieser erste Unfall hat die anderen Schafe nicht verscheucht. Sie blieben da stehen, wie angewurzelt. Was hätte sie retten können? Was hätte sie retten können, dass sie von diesen Gleisen runtergehen? Wenn dieser andere Gegenzug sie schon nicht verscheucht hat, auch der Unfall ihres Kollegen nicht. Was hätte sie retten können? Hat jemand einen Gedanken? Der Hirte. Der Hirte, natürlich. Der Hirte hätte sie retten können. Er hätte aufwachen müssen, er hätte kommen müssen, er hätte seine Schafe rufen müssen, vielleicht beim Namen, ich weiß nicht, ob das die heutigen Hirten tun. Er hätte sie herunterziehen müssen von diesem Gleis, in Sicherheit bringen müssen, auch wenn es ein Risiko für diesen Hirten bedeutet. Und nun die letzte Folie von dieser Präsentation. Du bist ein wunderbarer Hirt. Jesus. Jesus ist dieser gute Hirte. Er ist in diese Welt gekommen, um mich von meinen falschen Gleisen wegzubringen, um mich zu retten. Und er hat sein Äußerstes gegeben, er hat mit seinem Leben bezahlt, damit ich in Sicherheit bin. Und das ist mir so deutlich geworden an diesem Abend oder an diesem frühen Morgen. Jesaja 40, Vers 10. Siehe, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Versteht ihr? Das macht mich dankbar. Und das motiviert mich. Und das ist mir so deutlich geworden in dieser Nacht. Bei Jesus zu bleiben, in seiner Gemeinde und anderen das Evangelium zu bringen, weil Jesus alles gegeben hat für mich. Mein Leben gehört ihm, habe ich in dieser Nacht gesagt. Und so soll es bleiben. Und so soll es auch bei euch bleiben. Keiner ist wie er. Er ist der wunderbare Hirt. Amen.